In einem evangelischen Gottesdienst steht die Predigt an einer prominenten Stelle. Das hat nichts damit zu tun, dass der Pfarrer so schlau ist und alle seine Ansichten hören müssen, sondern dass wir glauben, dass Gott zu uns redet, wenn wir sein Wort lesen, darüber nachdenken und hören, was andere darüber klar geworden ist. Deswegen gibt es vor der Predigt einen kleinen Moment der Stille und da hat jeder die Gelegenheit zu sagen, Gott, wenn du wirklich da bist, dann bin ich heute mal bereit, auf dich zu hören. Herr, wir sind in deinem Hause, in deinem Namen versammelt, als deine Gäste. Da wäre es gut, wenn wir auch hören, was du uns zu sagen hast. Hilf uns zu verstehen und segne an uns dein Wort. Der Predigttext für den Konfirmationsgottesdienst steht im Buch der Sprüche, im 3. Kapitel. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leben heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Liebe Konfirmanden, hat jemand von euch zu seiner Konfirmation bereits eine oder mehrere Glückwunschkarten bekommen? Zwei zumindest. Eine Frage an alle, die zur Konfirmation eingeladen sind. Hat jemand von euch, von Ihnen, eine Glückwunschkarte geschrieben für den Konfirmanden? Es ist eine ganze Reihe. Früher wäre das erste gewesen vor Geschenk und so, aber heute ist es optional. Viele wissen gar nicht mehr, dass man mit dem Stift auf Papier Buchstaben hinterlassen kann. Geht aber, man kann es natürlich auch ausdrucken. Ja, Glückwunschkarten. Nach wie vor gibt es welche im Laden, deswegen nehme ich an, es gibt auch noch Menschen, die welche schreiben und bin bestätigt worden. Was schreibt man drauf? Am einfachsten verlässt man sich auf den Verlag, was der vorne aufgedruckt hat und schreibt bloß, wünscht deine Oma. Manche schreiben gerade bei der Konfirmation noch dazu, Gottes Segen. Oder wer ehrlich ist, würde draufschreiben, ich wünsche dir vor allem Schönheit und Reichtum. Auch unser heutiger Predigttext hat einen Vorschlag, was man wünschen kann zur Konfirmation, zur Taufe einem jungen Menschen, wenn er so ins Leben startet. Nämlich ein langes Leben, gute Jahre und Frieden. Ich weiß nicht, ob jemand Frieden auf seine Karte geschrieben hat. Vor Jahren hätte kein Mensch daran gedacht, Frieden zu wünschen, weil Frieden hat man ja, ist ja alles da. Mittlerweile ist man nicht mehr sicher und sagt sich, das Wichtigste wäre doch, die jungen Leute könnten ihr Leben im Frieden verbringen und müssten nicht erleben, wie Krieg ist. Was kaum die Großeltern noch wissen, aber die Urgroßeltern noch wussten. Gute Jahre und Frieden, das könnte auch heißen, alles Gute, das schreiben ja auch viele, alles Gute, das ist ein bisschen abgedroschen, aber das enthält ja eigentlich alles. Alles Gute auf lange Zeit. In unserem Predigttext aus dem Buch der Sprüche in der Bibel ist das nicht nur als frommer Wunsch gedacht, sondern es gibt dort einen konkreten Rat, was man tun kann, was man dazu beitragen kann, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ihr habt es gerade gehört, ich lese es nochmal auf diesem Hintergrund. Mein Sohn, meine Tochter müsste man ergänzen, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Ihr habt ja alle die Gebote gelernt und gebüffelt, also bei der Charlotte weiß ich es nicht, aber ich nehme es auch an, die hat ja woanders Konfirmandenunterricht gemacht und der Leo ist Seiteneinsteiger, ich denke aber auch, dass er sich damit beschäftigt hat. Die anderen, die wurden genau abgehakt, was sie gelernt haben von den Geboten, ihr habt sie gebüffelt. Es war zum Teil ein harter, also hart war der Kampf nicht, aber er wurde auf die letzten Sekunden verschoben, wie das auch die Fußballer machen, in der 90. Minute fällt dann überhaupt das erste Tor. Und ihr habt aber vielleicht beim Lernen der Gebote gar nicht dran gedacht oder habt euch vielleicht manchmal gefragt, wozu? Und ich erlebe auch immer wieder Eltern, die fragen, wozu müssen die Gebote noch auswendig lernen? Das ist ja von früher, das muss man doch heute nicht mehr. Aber hier steht ganz klar, wozu die Gebote gut sind. Sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Und gute Jahre und Frieden. Ich will es an drei Beispielen verdeutlichen, wo es vielleicht jeden einleuchtet, tatsächlich. Das dritte Gebot, ich frage euch jetzt nicht ab, ich sage selber, wie es heißt. Obwohl ihr es alle noch wisst, ich bin sicher. Das dritte Gebot heißt, du sollst den Feiertag heiligen. Ein Mensch, der nicht 7 Tage die Woche durchrackert, sondern sich einen Tag Ruhe gönnt, den Feiertag, und der vielleicht auch an diesem Feiertag nicht sich vom Arbeitsstress in den Freizeitstress stürzt und wieder von früh um 6 bis abends um 10 durchmacht mit irgendwelchen Aktivitäten und Erlebnissen, sondern auch Zeit der Stille, Zeit der Ruhe, am besten Zeit für Gott an diesem Tag sich gönnt, der tut sich was Gutes, auch körperlich. Auch für den Blutdruck ist das gut, auch für die Verdauung, auch für den Schlaf und für viele andere gute Dinge. Es tut einfach gut und dem Leib. Oder nehmen wir das vierte Gebot. Wir haben gelernt, ich weiß nicht, ob das bei den Eltern angekommen ist, wir haben im Konfirmandenunterricht im 12-Plus-Kurs gelernt, Konflikte zwischen Eltern und Kindern sind unvermeidlich. Die sind unvermeidlich, wie sie allerdings dann durchgefochten werden und wie lange sie Bestand haben und wie man dann damit umgeht, mit diesen Meinungsverschiedenheiten, Konflikten, ist eine andere Frage. Ich hoffe, da ist auch ein bisschen was hängen geblieben dazu. Aber wichtig ist, dass man diese Konflikte nicht verhärten lässt. Dass man nicht festhält, an der Position kann man festhalten, aber nicht an dem Ärger, den man in diesem Streit hatte. Dass man sich wieder versöhnen kann, dass man um Verzeihung bitten und selber verzeihen kann und dass man in Respekt miteinander umgeht. Die Eltern mit den Kindern, das machen sie sowieso, aber eben auch die Kinder mit den Eltern. Das ist gut und heilsam für unsere Seele. Das führt zur äußeren, aber auch zur inneren Entspannung und damit auch zum Frieden. Zu diesem Frieden, der in unseren Herzen entstehen muss, wenn es um uns herum auch Frieden werden soll. Und das ist also das vierte Gebot ist heilsam für unsere Seele. Und das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, das macht uns wieder bewusst, ich kann als Mensch nicht alles wissen. Ich kann als Mensch zwar viel planen, aber ich habe keine Garantie, dass meine Pläne in Erfüllung gehen. Ich kann als Mensch mein Leben nicht im Griff haben, weil es da zu viele Dinge gibt, die von mir nicht abhängen oder wo ich nicht in der Lage bin, das, was nötig wäre von meiner Seite, auch wirklich zu machen. Und dann ist es gut zu wissen, da gibt es jemand, dem ich vertrauen kann. Da gibt es jemand, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Da gibt es jemand, dem ich mich überlassen kann und sagen, hier, das ist mir zu schwer, kümmer du dich darum. Und da ist dieses Vertrauen, dass es diesen Gott gibt, der größer ist als alle und größer als alles. Und das zu wissen und das im Hinterkopf zu haben und darauf zu vertrauen, oder nicht im Hinterkopf, sondern im Herzen zu haben, das ist gut und gesund, auch für unseren Geist. Damit er sich nicht überhebt, damit er sich nicht überdehnt, damit er sich nicht verbiegt, an dem ich mich überhebe, darin mein Leben selbst im Griff zu haben. Liebe Konfirmanden, liebe Familien, liebe Gemeinde, wenn das alles so schön und klar und offensichtlich ist mit den Geboten, dass sie gut sind für unser Leben, warum machen das die Leute dann nicht? Warum machen das nicht mal die Christen? Jedenfalls ein großer Teil von ihnen. Mir sind 3 Gründe aufgefallen. Der erste Grund ist, wir vergessen so schnell. Wir vergessen so schnell, was wir begriffen haben, was wir erlebt haben, was uns klar geworden ist. Innerhalb weniger Wochen sind die Dinge manchmal überrollt von den nächsten Informationen und es ist völlig weg. Ich mache seit einiger Zeit einen Tanzkurs mit meiner Frau. Wir sind schon bei Level 3, es gibt aber 7 Level. Und wir hängen schon die 4. Runde im Level 3. Und jedes Mal, bei jeder Stunde, wenn uns die Tanzlehrerin einen Schritt erklärt, dann denke ich, habe ich noch nie gehört. Aber ich bin schon in der 3. Runde oder der 4. sogar schon auf diesem Level. Ich habe das schon 3-mal gehört, aber ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Wenn wir es dann praktizieren, dann erinnern sich meine Füße an die Schritte. Dann geht das. Aber im Kopf habe ich es nicht mehr. Es ist mir, als hätte ich das noch nie gehört. Das liegt sicherlich auch an meinem hohen Alter. Aber es liegt auch daran, dass ich so viele andere Dinge im Kopf habe, so viele Informationen und so viel Neues ständig jede Woche. Und dann ist das von dem einen Abend in der Woche wie weggeblasen. Und so vergessen wir auch viel zu schnell, was wir von Gott gelernt haben, was wir von Gott verstanden haben. Und selbst das, was wir mit Gott erlebt haben. Es gibt manchmal Leute, die erinnere ich an das, was sie mit Gott erlebt haben. Woher weiß ich das? Weil sie mir erzählt haben. Und ich muss sie daran erinnern und sagen, Mensch, denk mal, ach ja, stimmt ja. Also der erste Grund, wir vergessen so schnell. Der zweite Grund, warum wir den Geboten nicht folgen, ist, dass wir uns selbst für schlauer halten. Einmal im Einzelfall, dass man denkt, ah ja, das Gebot heißt so und so, aber jetzt gerade ist das nicht klug, sich danach zu richten. Das mache ich jetzt lieber anders. Also in unserer Gesellschaft wird ja auch oft die Information transportiert, auch in den Medien, Gott ist überholt. Und man hört den Satz ab und zu mal, ich glaube an die Wissenschaft. Wer diesen Satz ausspricht, der hat gerade wenig von Wissenschaft verstanden. Denn in der Wissenschaft zählt Glaube eben gerade gar nichts. In der Wissenschaft werden Hypothesen aufgestellt. Diese Hypothesen werden erforscht, die werden untersucht, die werden entweder widerlegt oder bewiesen oder sie bleiben als Hypothesen bestehen, nach dem Motto, so könnte es sein, aber genau wissen wir es nicht. In der Wissenschaft zählt nicht der Glaube, sondern der Zweifel. Der Zweifel ist Methode. Und ein Wissenschaftler, der was erforschen will, der muss an dem zweifeln, was die Experten vor ihm gesagt haben und muss das in Frage stellen und muss das neu aufrollen und muss eine neue These aufstellen und das vielleicht widerlegen oder am Ende sagen, die hatten doch recht. Genauso finde ich das auch. Die Beziehung zu Gott, der Glaube an Gott, ist eben gerade keine Wissenschaft, sondern den muss man vergleichen mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Da kann man nichts beweisen. Ich kann jetzt nicht Experten beauftragen, eine wissenschaftliche Expertise aufzustellen, ob meine Frau mich liebt. Die werden zu keinem Ergebnis kommen. Die können das nicht beweisen, das geht nicht zu beweisen. Ich kann nur darauf vertrauen und je besser ich sie kennenlerne, umso sicherer werde ich mir, dass sie mich liebt. Aber das ist eine Sache des Vertrauens und hat mit Beweisen nichts zu tun. Und deswegen heißt es hier in diesen Versen für die, aus den Sprüche 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also der zweite Grund, warum wir uns oft nicht an die Gebote halten, ist, dass wir uns für schlauer halten. Und der dritte Grund ist, dass Böse lockt. Wir sind das ja hier unten, lauter ganz nette, liebe, anständige junge Leute. Und die Opas und Omas sind überzeugt, unser Enkel ist das Beste von allen. Die Eltern hoffentlich auch, denken das auch in bestimmten Situationen. Aber wer ehrlich ist, und ich denke, alle die jungen Leute sind auch ehrlich zu sich selber, der weiß, der hat diese Erfahrung gemacht, dass Böse lockt. Es verleitet mich manchmal, genau das zu tun, wo ich weiß, das ist jetzt genau verkehrt. In einem Konflikt, wo ich weiß, jetzt müsstest du eigentlich das machen, aber ich will nicht, ich mache jetzt das. Oder Dinge, wo man denkt, das solltest du die Finger davon lassen, aber genau da zieht es mich hin. Das Böse zieht mich zu Taten, zu Worten und zu Gedanken, von denen ich eigentlich weiß, dass sie falsch, schlecht und böse sind. Und deswegen sagt der Verfasser in Sprüche 3, also die Weisheit spricht dort eigentlich, weiche vom Bösen. Wie geht das? Wie schaffe ich das? Wie bleibe ich dran, das Richtige zu tun, auf Gott zu hören und mich abzuwenden vom Bösen? Es gibt drei Ratschläge, die ich hier weitergeben möchte aus diesem Text. Der erste, wir brauchen Menschen, die uns erinnern. Deswegen gibt es die junge Gemeinde für die konfirmierten Jugendlichen. Deswegen gibt es jeden Sonntag hier Gottesdienst. Deswegen gibt es Hauskreise, wo sich die schon ein bisschen größeren, reiferen treffen. Man hat Freunde, die Christen sind. Und mit denen kann man reden über seine Zweifel, seine Sorgen, seine Fragen, damit, wie wir im Alltag unseren Glauben leben. Wenn man allein seinen Weg als Christ geht, da wird man vermutlich von dem Weg abkommen oder zumindest zurückbleiben hinter dem, wohin Jesus einen führen möchte. Wir brauchen Menschen, die mit uns auf dem Weg sind und die uns erinnern an Gottes Worte und an den Weg mit Gott. Das zweite ist, wir brauchen Demut. Demut ist Einsicht in die eigene Schwäche. Demut ist Einsicht in das eigene Versagen. Demut ist die Einsicht, ich brauche Hilfe. Die Hilfe anderer Menschen und die Hilfe von Gott. Ich kann es alleine nicht schaffen. Ich bin alleine weder so stark, noch so gut, noch so konsequent, noch so klug, dass ich meinen Weg ohne Hilfe gehen kann. Ich brauche die Unterstützung von Gott und Mitchristen. Und das dritte, wir brauchen Gottesfurcht. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Gottesfurcht, soll man Angst vor Gott haben? Nein, Angst und Furcht sind zwei verschiedene Dinge. Wir sollen Gott vertrauen, keine Angst vor ihm haben, Vertrauen in seine Liebe. Aber dieses Vertrauen beinhaltet die Klarheit. Gott ist das Einzige oder Gott zu verlieren ist das Einzige, was ich im Leben fürchten muss. Gott zu vergessen, von Gott abzuirren, ist die einzige wirkliche Gefahr. Wenn ich bei Gott bin, dann wird er mir durch alles helfen, mich durch alles führen, mich nie verlassen und dafür sorgen, dass mein Leben gut wird. Wenn ich ihn verliere, dann habe ich das Wichtigste verloren. Und deswegen heißt Gott fürchten, ich habe keine wichtigere Sorge als die, dass ich mit Gott in Verbindung bleibe im Leben. Wenn ich mit ihm gehe, dann wird alles andere gut. Vielleicht nicht so, wie ich es geplant habe, vielleicht nicht so, wie es meine Eltern sich gedacht haben, aber gut. Und deswegen verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm folgen.